Heute zu Gast im Nerdcafé-Podcast ist Mike Pfingsten, den ich natürlich auch gleich nochmal ausführlich vorstelle. Mit Mike habe ich gesprochen über seinen Werdegang, über Stechuhren, über Freiberuflichkeit, über wertebasierte Preise, darüber, wie wir wegkommen von Stunden und hin zu einem Ergebnis. Und ganz besonders in dieser Episode ist, dass diese Episode zweigeteilt ist. Die erste Folge hörst du jetzt hier bei mir und den zweiten Teil der Episode dann direkt bei Mike in seinem Podcast, den ich natürlich auch in den Shownotes verlinke. Ganz viel Freude beim Hören.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé Podcast, dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute zu Gast im Nerdcafé ist Mike Pfingsten und Mike Pfingsten ist Business Mentor und Podcaster. Er hilft also FreiberuflerInnen dabei, erfolgreicher zu werden. Früher, so vor 2010, lebte er ein typisches Freiberuflerleben. Darüber sprechen wir auch gleich. Viele Reisen, viel Arbeit, viel Stress und vor allen Dingen zu wenig Zeit für sich selber und die Familie. Selbstständig galt er also, und zwar bei ihm nicht nur ein Klischee. Im Sommer 2010 traf er dann eine Entscheidung, von der er hoffentlich gleich mehr erzählen wird. Außerdem sprechen wir heute aber auch über wertebasierte Festpreise. Mike und ich kennen uns virtuell von LinkedIn schon eine ganze Weile, seit diesem Jahr aber auch persönlich vom Podcamp in Düsseldorf. Da haben wir auch über den Nerdcafé-Podcast gesprochen, weil ich da Sponsor war. Und in dieser Episode gibt es eine kleine Besonderheit, denn die erscheint sowohl beim Mike im Podcast als auch bei mir. Das finde ich ganz spannend. Mike, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, oder? Aber erstmal schön, dass du da bist.
Johannes, freut mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Okay, habe ich was vergessen?
Ja, von Haus aus bin ich Systemingenieur und das, was ich damals gestartet habe, war halt ein klassisches Ingenieurbüro, aus dem die ganze Story kommt, aber ansonsten passt.
Schön, das freut mich. Bei mir ist es so, dass ich immer mit so einem Song reingehe. Es gibt die Nerds and Coffee Playlist, die zum Podcast dazugehört. Unter play.nerdcafé.online kann man die nachhören. Und da darf jeder Gast, der zu Gast ist, ein Lied reinlegen. Deswegen wäre die erste Frage mal an dich: Gibt es irgendeinen Song, der dich aus den letzten Wochen, Monaten oder sogar Jahren begleitet hat? Und welcher wäre das?
Ich bin ja eigentlich kein Urkölscher. Ich komme aus dem Ruhrpott, lebe aber jetzt mittlerweile seit über 25 Jahren hier im Kölner Raum. Und weil meine Frau Urkölnerin ist und wir konnten maximal weit wegziehen, solange sie noch den Kölner Dom sehen kann, ist alles gut. Okay. Das heißt, was bei mir halt, ich habe natürlich hier mit Karneval ein bisschen zu tun und kölsche Lieder und so weiter, aber eigentlich bin ich jetzt eher so auf der Stromgitarrenachse unterwegs. Allerdings ist es so, dass ich gerade so in letzter Zeit, ist ein sehr guter Freund und Unternehmer ist viel zu früh gestorben. Und da gibt es ein wunderbares Lied von Casalla, einer kölschen Band, heißt Ne Jorde, das heißt so viel auf Deutsch wie ein Guter. Und sie besingen halt über diesen Verlust und über die Trauer. Das ist ein Lied, was leider gerade aus aktuellen Gründen bei mir häufiger läuft.
Oh, das tut mir leid. Ist gut. Und gleichzeitig ist es schön, dass du ein Lied dafür hast. Ich finde, Musik ist immer eine gute Stütze für Emotionen.
Mhm. Ja, ist so.
Ich habe eins von Dota Kehr. Kennst du die?
Nee.
Dota ist eine deutsche Singer-Songwriterin. Das Lied ist auf unser Thema bezogen und heißt Geld verdirbt den Charakter. Die Live-Version. Hör mal rein, finde ich sehr, sehr spannend, bisschen witzig, aber auch mit ernstem Background und ich mag die einfach sehr als Sängerin.
Mhm. Spannend, sehr gerne.
Vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, was da 2010 passiert ist, weil ich habe es auf deiner Website gefunden und fand es gleich mal, natürlich bin ich neugierig geworden.
Also ich bin ja, wie gesagt, im Ruhrpott groß geworden, so zwischen Kohle und Stahl in den 90ern. Und ich habe damals schon sehr schnell für mich gelernt, der Mike und die Stechuhr, wir werden keine Freunde. Und Künstler ist mir nicht gegeben. Und ja, so hieß es dann ja vielleicht Unternehmer. Ich habe in einem kleinen Ingenieurbüro meine Lehre damals gemacht und habe dann gesagt, ja, ich muss ja dann ein Ingenieurstudium machen, dann, weil wegen Selbstständigkeit, man muss ja, so war meine Welt damals, meine kleine, feine Welt, man muss ja ein Ingenieurbüro aufmachen, um selbstständig zu sein. So, und dann habe ich das gemacht, bin dann 2000 fertig geworden, bin dann erstmal in die Industrie gegangen als junger Embedded Software-Entwickler in der Automobilentwicklung. Habe damals den Algorithmus oder das ganze Projekt im Grunde verantwortet für das Kurvenlicht in der E-Klasse. Das ist mein Baby, da habe ich sogar ein Patent noch drauf. Auf
Software. Oh, krass.
Ja, ja. Naja, auf jeden Fall war ich 5 Jahre erstmal angestellt und merkte aber auch da schon der Mike und das, die Steche, das passt immer noch nicht. Und dann habe ich mich 2005 selbstständig gemacht und habe mich ja schon die ganze Zeit mit Selbstständigkeit auseinandergesetzt. Und wir hatten damals an der Uni halt auch viele Gründerplanspiele und Gründerseminare und wie die alle heißen. Und das kam mir so ein bisschen vor wie bei Höhle des Löwen, weißt du, so hol dir dickes VC-Money und dann hol dir 15 Leute und verbrennen das Geld und mach den Kuchen klar und dann verkaufst du den ganzen Klatsch. Und ja. ich stand dann damals immer da und dachte, nee, das ist irgendwie nicht so das, was ich mir unter Selbstständigkeit vorgestellt habe. Und dann haben die mal gesagt, ja, nee, dann musst du halt ein Ingenieurbüro aufmachen auf Stundensatz- oder Tagessatzbasis, das machen die anderen ja auch so. Und so bin ich dann 2005 auch in die Selbstständigkeit gegangen. Ja, ich habe dann halt gekündigt, habe gesagt, ich mache jetzt mein Ingenieurbüro auf. Ja, und habe das alles so umgesetzt. Ich habe dann auch 15 Mitarbeiter eingestellt. Ich hatte dann noch 3 Mitgesellschafter. Wir haben uns dann damals VC-Money nicht geholt, aber ein Kontokorrentkredit von der Bank. Und dann haben wir da den Business aufgebaut, sind so 2008 durch die Auto- und Wirtschaftskrise gesegelt, mit einem blauen Auge hinten wieder rausgekommen. Dann hatten wir einen Gesellschafterkrach auf der Werteebene. Mein damaliger Mitgesellschafter wollte unbedingt nach der Wirtschaftskrise, dass ich noch mehr Zeit für die Firma habe und meiner Frau spreche, dass ich meine Vaterrolle an sie für 1,5 Jahre abgebe. Und wir wussten gerade seit 4 Wochen, dass unser zweites Kind unterwegs ist. Und da habe ich mir gedacht, Familie und Unternehmertum, das ist irgendwie, habe ich mir was anders vorgestellt. Und habe im Grunde dann alle meine Anteile verkauft und bin dann zum 1. Januar 2010 aus der alten Firma ausgestiegen. Und stand dann da, habe einen Kundenauftrag mitgenommen und hatte mir so gedacht, so irgendwie, das muss anders, ne? Also ich stand hier im Kölner Süden auf dem Rheindamm und war echt super frustriert, weil ich habe mir so ein goldenes Hamsterrad damals gebaut mit dieser ganzen Firma. Ja, und dann dachte ich so, was ist denn so mit dem Internet? Ne? Ich meine, ich mit 14...
Dieses Internet.
Das Internet, ne? Kann man das Internet nicht nutzen? Ja. Und ich habe mit 14 einen C64 damals bekommen mit einem Akustikkoppler und da war ja noch alles Prä-Internet, da hat man sich in so Mailboxen reingewählt und so. Also dachte ich so, da mit dem Internet, da kenne ich vielleicht mich ein bisschen aus. Ich habe auch 2008 schon mein erstes Webinar gehalten mit NetViewer damals. Also dachte ich, irgendwas geht da. Und ich war 2010 halt Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren in Köln. Das ist ein Jungunternehmerverband. Und dann gibt es ja große Events, so irgendwelche Sachen, wo du als Kreissprecher natürlich als Vorsitzender von einem großen Jungunternehmerverband halt auch wissen, dann ist das Who is Who der Kölner Wirtschaft und Politik da. Und ich stand da neben einem Vorstandsvorsitzenden einer sehr renommierten Kölner Versicherung und dem erzählte ich das so mein Ingenieurbüro und das Internet und alles, meine Ingenieurdienstleistung an meine B2B-mittelständischen Kunden übers Internet ausliefern und so. Und er guckte mich an und sagte so, Herr Pfingsten, also das mit dem Internet, ja, das geht vorbei.
Echt?
Ja.
2010 echt. Noch.
2010. Und da dachte ich mir so, okay, vielleicht finde ich hier in Deutschland keinen, der mir das erklären kann. Dann geh doch mal gucken, was machen denn so die Amerikaner. Die sind uns ja immer so weit voraus. Und habe dann angefangen, da so ein bisschen mal zu gucken, wer da drüben uns da so unterwegs ist und Wissen teilt und Dinge tut. Und das allererste, was ich gelernt habe, ist erstmal Antennen auszubilden für Schlangenölverkäufe.
Ja.
Also, das ist ein Faktor 10 schlimmer als hier. Wenn wir denken, dass hier schon schlimm, da drüben ist es noch schlimmer. Und habe dann aber auch seriöse Online-Unternehmer gefunden. Und die waren auch, also die werden, ne, hab dann, bin auf die zu und habe gesagt, ja, hier, ich habe so ein kleines, feines Ingenieurbüro und ich habe so meine B2B-Industriekunden und so weiter und ich will meine Ingenieurleistung übers Internet und so weiter und so weiter. Und dann gucken die mich auch an wie ein Auto. Hm. Und habe dann festgestellt, ey, was die machen, ist B2C, also Consumer. Ne? Damals war total hip so Amazon Dropshipping.
Oh, war ja.
Ja, ja, ne? So gab's, so Zeiten gab's. Ja, oder E-Book von der Webseite verkaufen oder Online-Kurse, weißt du? Aber das waren alles Consumer, also Privatkunden. Und ich wollte aber an B2B, also alles über das Internet. Und da haben die keine Ahnung von, weil 70% der Wirtschaftsleistung in den USA ist Consumer-basiert. Das heißt, ich habe festgestellt, okay, da muss ich halt alleine durch dieses unbekannte Land wandern. Und so bin ich dann los und habe dann so ziemlich alles ausprobiert. Ja, und das war so der Start meiner Reise damals.
Ich bin ganz überrascht, dass der 2010 noch sagt, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Weil ja, da war das doch schon lange voll angekommen.
Ja, aber doch nicht bei einem Vorstand in einer großen Kölner Versicherung.
Ich habe 2003 eine Fachinformatiker-Ausbildung angefangen. Mhm. Und da war das Internet ja schon da. Und auch über den Nerd-Faktor raus. Und witzigerweise habe ich mich auch zum 01.01.2010 selbstständig gemacht. Mhm. Das war mir gar nicht klar, dass wir da so eine Parallele haben. Ist ja ganz, ganz amüsant.
Mhm. Ja. Das, ja, also wie gesagt, das mit dem Internet, ich meine, seit wann können wir bei unseren Krankenkassen Dinge digital einreichen über irgendeine App?
Ist auch nicht so. Können wir das schon?
Ja, so, genau, ja, und ist ja witzig. Ja, gut, ich habe die ersten 5 Jahre damit mit dem ersten Ingenieurbüroaufbau experimentiert, aber seitdem bin ich als Solopreneur unterwegs.
Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht in einer Behörde in Bayern. Hm. Und bin dann auch da geblieben noch ein paar Jahre nach der Ausbildung und habe dann gesagt, das genau wie du auch, Stechuhr war da ja, es gab ja wirklich, wir hatten eine echte Stechuhr, also wirklich analog,
ja,
mit Papier und man musste es da reinstechen und so. Und dann habe ich mich als Fotograf selbstständig gemacht zuerst, weil ich gar nicht mehr so IT machen wollte. Mhm. Dann kam es aber irgendwann wieder zurück und jetzt ist es auch ganz cool, aber die ersten Jahre war ich in einem ganz anderen Bereich.
Ach, das ist ja witzig.
Hm. Ja. Wie ist es jetzt? Wie sieht dein Leben jetzt aus? Hast du irgendwie irgendwelche festen Zeiten oder bist du ganz anders unterwegs?
Also diese Geschichte, die ich da eingangs erzählt habe, wie meine Reise da begonnen hat, kam so ein Aspekt raus. Ich habe mir halt ein furchtbar goldenes Hamsterrad damals gebaut. Weißt du, gutes sechsstelliges Einkommen, ja, aber eine 80-Stunden-Woche und ein riesen Reisezirkus. Das ist allerdings, wenn du dann 2 kleine Kinder hast und noch irgendwie sagst, ich habe ja auch noch andere Hobbys, ja,
ja,
wird das schwierig so mit, ne, für die wichtigen Dinge im Leben Zeit haben. Und so war es für mich quasi ein großes Ziel eben halt, ich sag mal, weniger zu arbeiten, aber ohne auf mein sechsstelliges Einkommen zu verzichten. Und das war Teil des Experiments, was ich dann damals angefangen habe und bin dann hinterher auch runtergekommen auf 2,5 Tage die Woche, die ich arbeite. Also im Durchschnitt, ne? Es gibt manchmal Wochen, da hast du natürlich mehr, dann kannst du aber auch, sag mal, kannst du ganz entspannt eine Woche halt auch entsprechend weniger machen. Also ich bin frei. Also Freiheit ist, das war 2010 ein so ein großer Aspekt dieses: Warum habe ich mich 2005 eigentlich selbstständig gemacht? Freiheit. Ich wollte ein Business haben, der meinen Lifestyle unterstützt und nicht andersrum. Ich unterstütze mit meinem Lifestyle auf Biegen und Brechen, dass die Firma halbwegs überlebt. Also deswegen mein heutiges Leben sieht ganz anders. Was ich heute eigentlich bin, ist das, was ich 2010 mir gewünscht hätte.
Ja, machst du FreiberuflerInnenberatung, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau, ich bin heute der Mentor, den ich damals gehabt hätte. Also ich mache wirklich wie in dieser Rolle des Mentors auch. Also ich bin kein Berater, ich bin kein Coach. Das sind alles sehr ehrenwerte, wichtige andere Rollen. Was ich mache, ich bin halt Berater, Mentor. Mentor ist jemand, der ist diese Reise schon mal gegangen. Ja? Genau das tue ich eigentlich heute hauptsächlich schwerpunktmäßig, dass ich eben andere Freiberuflerin dabei unterstütze. Ja, am Ende jetzt, und das ist das, wir wahrscheinlich ja auch über das Thema wertbasierten Preis dann gleich drauf kommen. Hm. Ich habe damals einen riesen Move gemacht, völlig und wusste gar nicht, dass das so ein Riesenhebel war. Ich habe 2015 aus Versehen aus einer Ingenieurdienstleistung bei mir ein Produkt gemacht. Und das hat echt alles verändert. Dass ich mir da ein Rennpferd in den Stall gestellt habe, dass der Begriff dafür ist Productized Services. Man kann man nicht so gut auf Deutsch übersetzen. Also produktbasierte Dienstleistung, ne, oder Dienstleistung als Produkt oder wie man es dann auf Deutsch nennen will, das war für mich dann der absolute Gamechanger. Das hat dann wirklich, weil der Kunde war plötzlich immer das egal, wie viel Stunden ich brauche auf meiner Seite für das versprochene Ergebnis. Und plötzlich bist du auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Und jetzt kam das Spannende, wenn ich das habe, wenn ich sage, in 2 Wochen, denn bei mir im Ingenieurbüro war das halt das Lastlift, also müsst ihr euch vorstellen, ein Lastlift ist in unserem Ingenieurbereich, ne, vergleichbar wie ein Bauantrag fürs Haus. nur eben halt für ein ICE oder eine Kaffeemaschine oder Server oder was auch immer. Ja. Ich habe den halt versprochen, nach 2 Wochen ein vollständiges freigegebenes Lastenheft zum festen Preis. So habe aber dann mich gefragt, wie hänge ich da denn jetzt dieses Preisschild dran? Ne, man kann ja würfeln, wäre eine Möglichkeit. Ja. Ja. Oder kann ich irgendwie herleiten, was für Nutzen stifte ich und was ist der Wert meiner Leistung für den Kunden? Und genau das habe ich damals gelöst. Ich bin damals hingegangen und habe damals eben halt hergeleitet. Ich meine, die Situation war folgendermaßen. Meine Kunden klopfen bei mir an, die hörten damals, ich habe im Februar 2012 dann mit meinem ersten Podcast gestartet, dem Ingenieur-Podcast. Ich habe 2014 dann meinen unternehmerischen Podcast dann noch dazu gepackt und angefangen, über meine Reise zu berichten. Und gerade über den Ingenieurs-Podcast kamen dann sehr schnell an Kunden auf mich zu und sagten, hör mal, Mike, das, was du da erzählst mit diesem Lastenheft und so weiter, das brauchen wir auch. Was kostet das denn? So, und dann habe ich gesagt, ja, das ist abhängig von der Größe eures Projekts. Und das Problem ist halt, wir sind ja in Produktentwicklung, das heißt, das sind, ich sag mal, hochgeheime, sensible Informationen. Das heißt, ohne Geheimhaltungserklärung erzählen die einem normalerweise nichts. Ja, und deswegen haben die mal rumgedruckt, so wie viel Projektbudget die verplant haben. Dann habe ich gedacht, wisst ihr was? Ich habe lange Zeit als Troubleshooter im Projektmanagement in der Industrie gearbeitet. Also das war Teil der Leistung da in den ersten 5 Jahren im Ingenieurbüro mit den Mitarbeitern. Und wir machen jetzt mal eine Kalkulation. Ich schmeiße jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, da kannst du eine 0 dran machen, da kannst du eine 0 abmachen, die Mathematik wird die gleiche sein. Ja, und dann habe ich gesagt, wir nehmen mal an, du hättest ein Projekt mit 5 Millionen Euro Projektbudget. Und schon dann konnte ich sehen an ihrer Reaktion, wo sind sie? Ja, ist der schlafend vom Stuhl gefallen, dann wusste ich, okay, der hat da eine 0 mehr dran. Ja, saß der da mit so einer großen Augen auf dem Stuhl, dann wusste ich, der hat eine 0 weniger. Ja, und beides sind Größenordnung, dafür macht mein Service keinen Sinn. Also diese 50, 100, 150 Millionen Euro Projekte, das sind so die, die ich früher gerettet habe. Das sind super komplexe Projekte, System of Systems, das ist ein Riesen, und da auch viel Machtspiele mit drin, da habe ich keinen Bock drauf. Und diese 500.000 Euro Entwicklungsprojekte, die sind zu klein. Da ist mein Lastenheft eine viel zu große Waffe für. Aber wenn ich so 5 Millionen Euro sagte und dann saß der so, und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, normalerweise machen wir auch Risikomanagement im Projektmanagement. Das ist ja was man in den Basiskursen auch lernt. Ja. Und dann sah man schon in seinem Gesicht auf der Stirn so, ich muss mal meinen Projektleiter fragen, ob wir Risikomanagement machen. Und dann sag ich, ja, man macht das ja und es gibt ja da auch unfassbar viele Studien, also richtig gute Studien seit über 20 Jahren da draußen in der Szene. Und so erfahrungsgemäß statistisch so 30% der Projekte scheitern. Ja, machen wir das vom Rechnen mal einfacher, sagen wir mal ein Drittel von 5 Millionen Euro sind 1,5 Millionen Euro. Das heißt, eigentlich müsst ihr jetzt 1,5 Millionen Euro on top oben drauf packen, am besten in die Schweiz in einen Tresor. Und wenn es dann brennt in eurem Projekt, dann könnt ihr davon die Feuerwehr holen. Oder, sagte ich zu ihm, das ist auch Basishandwerk, Risikomanagement im Projektmanagement. Man kann im Vorfeld risikoreduzierende Maßnahmen machen. Und der Klassiker wäre jetzt halt eine super, super erfahrene Projektmanagerin, Projektmanager da drauf zu setzen. Definitiv reduziert das Risiko. Oder ein extrem erfahrenes Team. Definitiv reduziert das Risiko. Oder, oh Wunder, man setzt sich ganz am Anfang mal hin und schreibt seine Wünsche und Anforderungen zusammen. Das nennt sich halt Lastenheft.
So, aber Lastenheft gab es ja davor ja schon, oder? Das war jetzt ja kein mindblowing.
Nein. Ich kann ja gleich noch, warum die keine Lastenheft schreiben. Kann ich gleich noch eine Story zu erzählen. Aber um die Rechnung mal zu ändern. Also, ja, ne, man, ja. Also werden so 3 Maßnahmen. So, normalerweise Lastenheft, da gibt es auch Studien zu, reduziert das Risiko um 70-80%, aber lassen wir das mal an der Seite, werden die umgefallen. Dann habe ich ja mit denen gesagt: So, weißt du was, hier machen wir ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ja, also ein Drittel von 1,5 Millionen Euro sind 500.000 Euro. Also euer Lastenheft, dieses Stück Papier ist 500.000 Euro wert. Da saßen die da schon und guckten mich mit großen Augen an, weil ich der erste in ihrem Leben war, der ihnen vorgerechnet hat, was dieses Stück Papier wert ist. Und dann bin ich den nächsten Schritt gegangen, habe zu denen gesagt, so, wie viel Wertbeitrag kommt von euch und wie viel kommt von mir? Ja, und habe ich gesagt, machen wir 80-20, weil der Inhalt kommt von euch, 80%, und 20% kommt von mir. Ich bin der Methodiker, um daraus ein professionelles Dokument zu machen. Und 20% von 500.000 Euro sind 100.000 Euro. Jetzt haben so Projekte in der Regel 1,5 Jahre Laufzeit. Es gibt so zwischen 3 und 5 Stände, also neue Versionen von dem Lastenheft oder weiterentwickelte Version von dem Lastenheft. Und ich bin meist das Initiale. Da habe ich gesagt, weißt du was, dann teilen wir das durch 5. 100.000 durch 5, 20.000, das ist mein Wertbeitrag. Und die so, ja, alles klar, wo kann ich das kaufen?
Ah, okay, cool.
Ja, das ist quasi wertbasierter Festpreis. Das heißt, ich hatte nicht nur einfach einen Festpreis dran, so einen gewürfelten, oder Paketpreise, sagen manche ja auch im Internet, ne? Sondern ich bin wirklich von dem Wert her, habe das von dem Wert her geleitet. Und ich bin da in der Regel immer so irgendwie zwischen 12.500 und 25.000 Euro gelandet. Und das funktioniert extrem gut.
Stark, finde ich cool.
Ja. Und zu deiner Frage, Lastenheft ist ja keine neue Erfindung. Nein, ist es nicht, natürlich nicht. Ja, Lastenheft ist eins der wesentlichen Artefakte, die man in einem Entwicklung oder einem Projekt überhaupt braucht. Ja, das ist eigentlich das startende Dokument dazu. Und der Witz ist nur, es ist ja ein technisches Dokument. Also gibt man das wem? Den Ingenieuren. Ja, so, wenn du einen Ingenieur, eine Ingenieurin instantan in Tiefschlaf versetzen willst, gibt sie ihnen die Aufgabe, so ein Dokument zu schreiben.
Ja, ja, kann ich verstehen.
Haben die alle keinen Bock drauf. Ja, so ist aber als Systemingenieur ist es Teil meines Handwerks. Ist jetzt nicht mein Lieblingssport. Ich fand Systemarchitektur entwerfen und entwickeln halt viel spannender. Aber ich kann es halt, weißt du, so. Und ich habe es halt so extrem, extrem gut dann systematisiert, dass ich das auch in 2 Wochen kann. Das war übrigens am Anfang 2015 mein größtes Problem. Die haben mir das nicht geglaubt, dass ich das in 2 Wochen vollständig und freigegeben fertig kriege, weil die halt aus Gründen, ne, weil das halt so eine langweilige Aufgabe ist, brauchen die Teams meistens so 6 Monate und dann ist das Zeug auch meistens widersprüchlich und viel heiße Luft drin und, ne, und völlig aufgebläht, weil viel hilft viel nach dem Motto, dann habe ich auch nichts vergessen. Genau. So, das war mein erster Product as Service damals und mein erster wertbasierter Festpreis.
Wenn du den Espresso beim Nerdcafé zu Ende getrunken hast, hüpf mal rüber zum Mittagssnack Sales Know-how für hungrige Unternehmerinnen. Da erzähle ich dir, Jenny Neubacher, dass du auch verkaufen lernen darfst, um halt tatsächlich dann auch deine Kunden zum Abschluss zu bringen. Denn nur weil sie auf deine Webseite hüpfen und einen Kennenlern-Call buchen, heißt es noch lange nicht, dass sie auch dann bei dir buchen. Somit freue ich mich darauf, wenn du nach dem Nerdcafé einfach mal zum Mittagssnack zu meinem Podcast hüpfst. Ich freue mich auf dich.
Cool, und jetzt hilfst du quasi anderen Freien, die noch nicht so, also die noch in Stunden denken wahrscheinlich oft, wie sie ihre Produkte bauen können.
Genau. Ich habe damals, wie bin ich da 2015 hingekommen? Ich habe 2014 mit meinem zweiten Podcast gestartet, dem unternehmerischen Podcast. Damals hieß er Lifestyle Entrepreneur, heute heißt er freiberuflich selbstständig. Und hab da angefangen, darüber zu erzählen, was ich da gerade so ausprobiere. Ne? Also die ganzen US-Geschichten und alles. Und hab dann halt dabei auch erzählt, dass ich eben halt anfange, mehr und mehr aus meiner Dienstleistung halt ein Produkt zu machen, um halt weniger zu arbeiten, ohne auf mein Einkommen zu verzichten. Und so meldete sich dann ein Hörer, der Burkhard Benzmann, und sagte, hör mal, was du da im Podcast erzählst, das finde ich total geil, das will ich für meinen, in seinem Fall macht der Beratung, Unternehmensberatung, das möchte ich bei mir auch machen. Wie können wir das tun? Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und habe ich gesagt, okay, wir machen das so, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Ja, und reduzieren und fokussieren ist quasi, was aus dem bunten Blumenstrauß der Dienstleistung ist, sind so die 1, 2 Rohdiamanten, die sich als Kandidaten eignen. Und fokussieren ist nochmal dieses Feinschleifen. Ne? Wer ist die eine Person, das eine Problem, was ist der Trigger, der aus dem latenten Problem ein akutes Problem macht und was ist die Lösung? Und wenn ich das habe, dann kann ich den nächsten Schritt gehen und zu systematisieren. Da mache ich quasi aus meiner Dienstleistung ein Sternekochrezept, wo ich immer sage, aus meisterlicher Sicht ist das genau das so die Vorgehensweise, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Mhm. Und dann skalieren ist dann halt wertbasierter Festpreis, Spielregeln, Angebotsstruktur und was man so alles noch schönes Burggraben einbauen und so weiter, was man halt auch so schönes machen kann. Ich habe dann hinterher auch skaliert über Sterneköche, also andere Freiberufler, die ich mein Sternekochrezept so quasi beigebracht habe. Ja, und das haben wir dann halt damals so besprochen und hatten das damals so aufgeteilt, dass es dann 2 Tage gibt. Der erste Tag ist reduzieren und fokussieren. Das machen wir hier in Köln im Coworking Space. Und dann düst er wieder zurück nach Osnabrück und in der Zeit kriegt er Hausaufgaben, die 3 Wochen, die, wo er noch ein bisschen dran arbeitet. Und dann machen wir einen zweiten Workshop-Tag und da machen wir dann Systematisieren und Skalieren. Gesagt, getan. Und dieser zweite Tag war im März 2015. Und da habe ich in einem fertigen Workshop-Raum gestanden und dann rief er an und sagte, hör mal, ich habe ein Riesenproblem, der ICE zwischen Osnabrück und Köln ist liegen geblieben und die Bahn sagt so, also Köln wird heute nichts mehr. Mhm. Hat sich total entschuldigt, hat gesagt, ich übernehme alle Kosten und, ne, und wir haben das hinterher auch nachgeholt, alles gut. Jetzt stand ich da mit dem fertigen Workshop-Raum und dachte so, was machst du denn jetzt? Ne? Du gehst nach Hause, hast du Zeit für die 3 Kiddies oder, ach weißt du was, warum denn nicht mal für den eigenen Laden? Ne? So. Und reduzieren und fokussieren war relativ einfach. Da kam dann halt dieses Lastenheft erstellen als Service raus. Und systematisieren war quasi dann halt, ne, wie ich aus meiner Sicht, ne, mein meisterliches Handwerk definiere, wo ich sage, genau so, wenn wir genau so vorgehen, dann wird da ein vollständiges, freigegebenes Stück Dokument rauskommen. Und auch wertbasierter Preis, das habe ich ja eben erklärt, habe ich an dem Tag für mich dann hergeleitet und entwickelt. Und genau das mache ich heute mit anderen Freiberuflern. Ne?
Du hast den Workshop quasi für dich selber gemacht.
Aus Versehen. Er ist, also wäre der ICE ja nicht liegen geblieben, hätte ich das wahrscheinlich nie getan für mich.
Okay, ja? Cool.
So. Und genau, und so ging das dann 2017 los, dass mehr und mehr Freiberufler auf mich zukamen und sagten, hör mal das, was du da erzählst mit dem Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren, Skalieren. Das wollen wir auch. Und ich hatte aber damals 3 kleine Kinder, das Ingenieurbüro rannte wie blöd. Ich hatte jetzt, also ich bin nicht vor Langeweile vom Baum gefallen. Und ich habe mich gesperrt, diesen 2-Tages-Workshop offiziell anzubieten. 2, 3 haben mich überredet, da habe ich gesagt, komm, ja gut, dann machen wir das. Ne? Und habe dann 2017 die sogenannte Product as Service Mastermind ins Leben gerufen. Im Grunde ist das eine Gruppe von Gleichgesinnten auf der gleichen Reise. Ne? Das heißt, das ist also Mastermind als Begriff. Ja, viele haben dann immer dieses unendlich, also die läuft halt ewig, muss aber gar nicht, sondern das ist einfach eine Gruppe von Gleichgesinnten, ne, die halt für einen gewissen Zeitraum gemeinsam auf der Reise ist. Und so habe ich dann immer diese Gruppen zusammengestellt, damals noch 4 Wochen, ja, die erste Gruppe im April 2017, wo ich die dann durchgeführt habe, immer reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren, also quasi immer einen Wochensprint und dann immer da durch. Und dann habe ich so über die Zeit halt dann bis 2019 8 Gruppen immer mal wieder zusammengestellt und habe dann aber irgendwann gemerkt, die brauchen danach noch mehr, ne? Weil danach, also starten kam dann irgendwann auch noch mit, dann habe ich noch einen 5. Sprint, da war es dann 5 Wochen, ja, und dann kam aber so Trommeln und Akquirieren und wie machst du das da in deinem Ingenieurbüro und ne, wie kann ich dann jetzt diese ganze Geschichte skalieren mit den Sterneköchen machen oder Automatisierung, ne, heute kommt KI noch mit dazu und so, wie kann ich einen KI-gestützten Service dann daraus bauen und so weiter. Genau, und so ist die Product as Service Mastermind immer weiter gewachsen, ist dann kam halt 2020 im März der Lockdown. Für mich selber hat sich ja damals nichts verändert. Ich habe ja im Ingenieurbüro schon immer remote gearbeitet, seit über 8 Jahren schon. Mhm. Der einzige Unterschied war damals für mich, dass die 3 Kinder plötzlich zu Hause waren und wir spielten Schule. Aber für die PSM, also für die Product as Service Mastermind, war das natürlich ein Booster, weil damals halt dann alle gesagt haben, okay, und jetzt? Und so waren wir dann Peak 45 Leute, also 45 Member in der Mastermind. Das ist jetzt rückblickend mit der ganzen Erfahrung, ich habe die jetzt seit über 7 Jahren dann zu viel gewesen. Ja, das war aber halt der Zeit geschuldet. Ich habe heute die Product as Service Mastermind quasi wieder auf so einen 6-Monats-Sprint, wo es halt, ne, so ein Onboarding 1:1 mit mir geht, dann ist halt diese 4-Wochen-Sprint, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren, dann habe dann Product as Service auf der Laderampe und dann begleite ich Mastermind-Style halt für die restlichen Monate die Gruppe mit regelmäßigen Calls. Genau, so, und gibt auch noch ein physisches Treffen, ein Sprint-Workshop, der nennt sich das dann in den 6 Monaten, eher so gegen Mitte, Ende der 6 Monate. Hier bei mir in meiner geheimen Polizeiwache in Kölner Süden. Genau, so, das ist daraus entstanden. Und das ist das, was ich mache. Und parallel habe ich so ein paar, das sind gerade vor allem Steuerberater, die sagen, kann ich das irgendwie abkürzen? Und da stelle ich dann immer so 4er-Gruppe zusammen. Da mache ich das in den 2 Tagen mit 4 Leuten. Läuft ein bisschen anders als damals beim Burkhardt. Ist im Grunde so, dass ich 2x2 Wochen reduzieren, fokussieren, 1:1 online mit den 4ern machen. Also jeder der 4 einzeln. Ja, und dann hat jeder für sich quasi einen Kandidaten in der Hand. Mit denen kommen sie dann hier hin und dann ist am ersten Tag systematisieren und am zweiten Tag skalieren. Und dann gehen die halt nach 2 Tagen mit einem fertigen Product or Service durch die Tür, wo sie direkt auf Kunden losgehen können. Genau, das sind so die beiden Vehikel, die ich heute so habe.
Und was hast du da für Leute in den Gruppen? Also sind das Ingenieure oder sind da auch, keine Ahnung, Autowerkstattfotografinnen dabei?
Nee. Also es ist meine Zielgruppe sind Freiberufler. Also das heißt Leute, die zu den freien Berufen gehören. Also ich sag mal, alle haben vielleicht mal eine Universität von innen gesehen, müssen aber nicht, ne? Aber ich sag mal, Geistesleister, das trifft's auf den Punkt. Ja, das heißt, das sind in der Regel selbstständige Jungs und Mädels. So ganz typisches Steuerberater, Informatiker, Kauffrau, was habe ich noch dabei? Ich sag mal,
was haben wir jetzt mit Webdesign und sowas?
Ich habe auch schon ab und an mit Webdesign dabei. Ich habe auch schon mal einen Industriedesigner dabei gehabt. Jetzt ist es natürlich so, ich sende natürlich in Persona, da ich Ingenieur bin, gehe ich natürlich ganz stark, also ne, für die Ingenieurtruppen da draußen, die Jungs und Mädels, die halt als Ingenieurinnen und Ingenieure selbstständig sind, bin ich natürlich so eine Vorbildsfunktion, weil ich das damals mit meinem eigenen Business gemacht habe.
Ja, klar.
Ja, so, das sind die häufigsten, aber im Grunde habe ich hier schon, ich habe sogar schon einen freiberuflichen Notarzt hier im Programm gehabt. Das war dann schon sehr crazy. Aber gut, das ist ein Freiberufler. Wer völlig überraschend jetzt seit 4 Jahren bei mir vor der Tür steht, sind die Steuerberater. Das hätte ich nicht gedacht. Die gehören zwar technisch gesehen auch zu den freien Berufen, aber wie die Ärzte und Rechtsanwälte sind die halt kammergebundene Berufe. Das heißt, die haben auch oftmals hier so feste Vorgaben, was sie an Preisen für welche Tätigkeiten nehmen müssen. Aber bei den Steuerberatern ändert sich da gerade ganz viel. Und verrückterweise, ich kann mit Steuerberatern, die sind ja auch genauso unternehmerische Geister wie wir alle. Ich kann mit denen sehr gut, weil ich sag mal, alles tiefdunkelblaue Typen, so wie die Ingenieure auch. Und wir sind dann vielleicht mal auch ein bisschen, also ich sag mal, ich darf es ja sagen, ich bin ja selber ein Ingenieur. Kommunikation ist jetzt nicht immer zwingend unsere beste Fähigkeit, ne? So, ich kann mal mit solchen Leuten gut umgehen und deswegen komme ich mit Steuerberatern hier im Workshop auch super gut klar. Und boah, das macht Spaß.
Und sag mal, was war denn dann das Produkt bei dem Rettungssanitäter?
Bei dem Notarzt war es so, ja. Der ist ja im klassischen Arztkontext unterwegs. Ja, und er sagt, es gibt halt Dinge, die auch wissenschaftlich bewiesen bei chronischen Krankheiten helfen. Also wir sind jetzt nicht so irgendwo die Welt ist eine Scheibe, sondern wir sind wirklich auf empirischer Wissenschaft basierende Medizin. Mhm, sagt klar. Er, die halt wo er weiß, dass bei chronischen Krankheiten Dinge, also Anwendungen helfen, die aber nicht von den Kassen bezahlt werden. Das ist ein Drama. Er sieht das als Arzt, weil er als Notarzt Leute dann hat, wo er im Notfall hingerufen wird, wo er wüsste, wenn die vor 10 Jahren so ein paar Dinge da damals verschrieben bekommen hätten, dann würden die jetzt nicht quasi bei ihm als Notfall liegen. Mhm, okay. Und das hat ihn ziemlich genervt. Er hat aber gesagt, ich kann das nicht klassisch über die klassische Medizinschiene anbieten, weil dann komme ich, also er, dann kriege ich es ja nicht bezahlt, weil es ist ja quasi eine Privatleistung und auch private Krankenkassen sind da dann sehr sperrig und bei solchen Sachen und so weiter. Er sagt aber, wenn ich es hinkriege, aus dem Ding ein Produkt zu machen und dieses Produkt quasi standardisiert zu liefern und damit hocheffektiv zu werden, kann ich es kostentechnisch in ein Level reinbringen, dass sich das auch eine private Person mit einer chronischen Krankheit durchaus leisten kann. Das war so sein Hintergrund.
Und was
jetzt frag mich nicht, was das genau war.
Ja.
Ich habe medizinische Dinge um den Kopf geworfen.
Sorry, wollte ich jetzt gerade fragen, ja, natürlich.
Ich hatte Leistungskurs Französisch in der Mittelstufe. Latein war bei mir irgendwie nicht. Ja. Spannend. Also,
das Ergebnis quasi, was er jetzt macht, haben wir nicht mehr parat.
Leider nicht. Leider nicht. Also ich kann jetzt halt nur. Ich fand das halt super spannend, was er. Ne, der ist auch, der kommt da unten. Aus Garmisch-Partenkirchen, der ist viel als Notarzt bei so Events dabei. Und hatte aber schon immer dieses Thema mit dieser speziellen Versorgung chronisch Kranker. So. Mhm. Wie gesagt, ich crazy. Ne? Aber also ich habe viel häufig, das ist schon sehr krass, ne? Aber ich habe halt zum Beispiel hier mal einen Architekten hier gehabt, den Roland, der hat sich spezialisiert, quasi Fertigungsgebäude quasi neu zu planen, also im Bestand, ja, weil ne, die müssen wachsen, können aber nicht, können sich nicht vergrößern, ja, und müssen irgendwie eine Lösung finden, wie sie im bestehenden Gebäudebestand ihre Produktion besser organisieren. Und da ist er als Architekt und Bauingenieur halt perfekt für. Der hat einen super geilen Project as Service gebaut, wo er den hinter komplett die Planung inklusive Kalkulation auf dem Tisch liegt, sodass diese Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer zu ihrer Bank laufen können und sagen können, so das, die 1, 2, 3, 4, 5 Millionen will ich investieren, dafür wollen wir unsere Produktionshallen optimaler aufbauen, damit wir weiter wachsen können in dem bestehenden Gebäudebestand. Der hat was ganz Cooles gemacht zum Beispiel, und da sind wir bei Magie und Feenstaub und Burggraben. Der hat das Problem, dass das meistens Firmen zweite, dritte Generation sind und häufig ist dann irgendwie sind die Architekturpläne verschütt gegangen, was weiß ich, Hochwasserbrand, you name it. Ne? Mhm. So, und dann hat er einen Drohnenpiloten und der für ihn quasi das gesamte Gebäude einmal aufmisst, also sowohl außen wie auch innen, der darf also wohl auch drinnen fliegen. Und dann kriegt er dann halt aus der Drohne halt die ganzen Daten und die spielt er da in sein Architekturzeichnungsprogramm ein und plant auf der Basis halt das Ganze auf. Und dann überreicht er anschließend seinen Kunden nicht nur diese Kalkulation und den Plan, das ist ja dann elektronisch, sondern er schickt ihn zwei Wochen später nochmal einen richtig, richtig feinen Brief mit, also ein richtiges Kästchen, da ist nochmal alles in richtig gut ausgedruckt und da drin liegen Original-Architekturpläne nach diesem super abgespaceden Faltungssystem, was die haben. Und das ist für seine Kunden so ein Boom. Ja, weil ja, das cool. Ist ja verschüttet und jetzt ist es wieder da. Und das sind so, also ne, solche Sachen, das macht total Spaß. Ich habe da so verschiedenste, in verschiedensten Nischen. Also ich muss das mal echt mal zusammenrechnen. Ich bin mit, also.
Ja, wäre spannend auch für die Website oder so, ne? Das mal.
Ja.
Ne? Use Cases.
Also, genau. Also ich hab Cases ohne Ende. Also wenn du bei mir auf LinkedIn gehst, dann siehst du allein schon, ich weiß gar nicht, 30 oder 40 Posts von Workshops verschiedenster freier Professionen von Kaufleuten, Steuerberatern, Ingenieure, Informatiker, Designer, Architekten und so weiter. Rechtsanwältin habe ich sogar auch schon mal da gehabt. Ja. Und ich, also durch meinen Project as Service Mastermind und den Workshop zusammen sind auch wahrscheinlich locker über 200, ach, weiß ich gar nicht, keine Ahnung, ich kann es schwer abschätzen, also definitiv mehr als 200 Project as Services durch meinen Gang. Und alles super nischig, ne? Also das macht am allermeisten Spaß.
Ich habe gerade mit einem Freund von mir gesprochen, der ist Fotograf. Hm. Deswegen wäre es noch spannend für mich, ob du auch Fotografinnen dabei hattest.
Ja. Indirekt. Ann-Sophie Deute, die kennst du auch, die war auch in Düsseldorf.
Ja, die kenne ich.
Die hat aus ihrer Fotografie-Service einen Product-Test-Service gemacht, nach meiner Anleitung. Ja, die hat das damals selber gemacht und hat dann mich mal gefragt, ob ich mal drüber schauen könnte. Und dann habe ich mal drüber geschaut und ihr noch so ein paar Tipps gegeben. Aber ja, Ann-Sophie ist ein Case aus der Fotografie.
Was ist dann ihr Produkt?
Sie macht ja quasi Business-Porträts. So, und innerhalb von einem Tag kriegen die Leute richtig, richtig, richtig gute Bilder. Und die Art und Weise, wie sie quasi ne, die Leute darauf vorbereitet, wie der Tag abläuft und wie anschließend alles, nachdem sie mit den Leuten im Shooting war, läuft, hat sie super standardisiert und systematisiert und Magie und Feenstaub und Programm und all die schönen Dinge eingebaut. Ja, genau, Ann-Sophie ist ein lebendes Beispiel aus der Fotografie.
Cool, mit der hatte ich also auch in Düsseldorf gesprochen. Und ich kannte die aber auch schon davor. Ich glaube, die war in Hamburg beim Podcamp oder
ja.
Ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwo habe ich sie schon ein paar Mal gesehen. Die ist ja gut unterwegs.
Ja.
Voll cool.
Mhm.
Mit Blick auf die Uhr sind wir schon so ein bisschen in Richtung Ende unterwegs. Mhm. Ich hätte noch eine Abschlussfrage. Ich würde aber noch, bevor ich die stelle, vielleicht die Chance geben, so ein ganz besonderes Erlebnis zu teilen, wo du sagst, oh, das war, ich weiß nicht, am schwierigsten oder am spannendsten oder das ähnlich wie mit dem Notarzt. So ein Erlebnis, wenn du da noch eins hast, kannst du das gerne noch mit uns teilen.
Ich habe 2022 das Ingenieurbüro inklusive dem Ingenieur-Podcast und allem und den beiden Practice-Services und allem drum und dran verkauft an einen anderen Ingenieur. So, hört sich jetzt erstmal nach einer geilen Erfolgsstory an, aber da ist mir etwas passiert, was ich nicht auf dem Radar hatte. Ich hatte das dann verkauft und plötzlich bin ich in ein totales Loch gefallen. Also, ich sag mal, mein Kopf fühlte sich an, wie wenn der Arm ausgerenkt ist. Und ich lief da so rum, wirklich so völlig, ne, also im Rückschau ist Nervenzusammenbruch oder irgendwas in der Art, keine Ahnung, man kann es nicht sagen. Ja, und habe echt über ein halbes Jahr, weil ich ich merkte so vom Kopf her, ich stehe so irgendwie neben mir. Das ist nicht der Mike, das ist irgendwie alles ganz seltsam. Und ein guter Unternehmerfreund von mir hat dann gesagt, hör mal, geh mal bitte zu dem Kopf Wichmann, das ist ein sehr guter Psychologe. Ja, kostet auch nicht ganz wenig Geld, aber der ist wirklich gut. Und der hat mit mir so eine 3-Stunden-Zoom-Session gemacht. Und dann sagte meine Frau, und was hat's gebracht? Ich so, keine Ahnung. Und 4 Wochen später war alles wieder eingerenkt. So, und heute rückblickend.
Okay, krass.
Ja, und heute rückblickend. Achso, das ist übrigens Psychologe mit dem Projector Service. Ne? Also der hat eine super systematisierte Vorgehensweise, wie er das mit mir macht. Obwohl er ja kein Heilsversprechen geben darf. Macht er, das ist total abgefahren. Der eigentliche Story hinter der Story ist, ich habe Trauer geschoben. Ich habe getrauert. Ich habe ja mein Baby aus den Händen gegeben. Ich habe ja dieses Ingenieurbüro und den Podcast verkauft, an dem diese ganze Story hing. Ja, ich meine, das ist alles rüber zum Björn in guten Händen, der ist damit dann allein los, weiter und so. Alles gut, ja, kann mich auch finanziell. Hat das auch für mich jetzt alles gepasst, ne? Also ich habe echt, am Ende war es Trauer und da hat mich keiner drauf vorbereitet. Ne? Natürlich habe ich mich informiert über, was muss man beachten, wenn man eine Firma verkauft, und ich habe mit Leuten gesprochen und der. Aber keiner von denen hat mir gesagt, Achtung, pass auf, es kann sein, wenn du alles übergeben hast, dass du in so einer Art Trauerphase kommst, weil du dich ja lösen musst. Gerade in meinem Fall, mit diesem Baby, bei vielen von uns geht das so, die ein Business aufgebaut haben, da steckt ja Herzblut und manchmal auch eine Träne und auch viel Freude und alles drin. Und jetzt hast du das Verkaufen übergeben. Jetzt ist es weg. Ja, und das war ein krasses Learning.
Okay, danke für die Offenheit.
Gerne.
Jetzt kommen wir zur Abschlussfrage, die heißt, stell dir vor, du kannst 24 Stunden auf, sagen wir mal, Spotify.de, weil wir ja Podcaster sind, auf dieser Podcast-Übersichtsseite in der Spotify-App, kannst du einen Satz platzieren, den dann quasi alle sehen, der aber bestenfalls keine Eigenwerbung ist. Was würdest du da hinschreiben?
Spannende Frage. Bleibt neugierig, bleibt aufgeschlossen, seid unternehmerische Geister, die Zukunft ist spannend, die Zukunft ist schön. Geht raus, macht was aus eurem Business.
Cool. Vielen Dank, Mike. In Hamburg sagt man Tschüss.
ja, hier sagt man auch Tschüss.
Okay.
Alles klar. Danke dir.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen, beziehungsweise in dem Fall auf Wiederhören, und zwar schon ziemlich bald, denn diese Episode ist und war zweigeteilt. Die erste Folge, die erste Hälfte hast du jetzt hier bei mir gehört. Die zweite Hälfte gibt es drüben bei Mike, der Link dazu in den Shownotes. Ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil bei Mike in seinem Podcast.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.